wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, willkommen zur zweiten Folge von Wieder anders. Mein Name ist Christine Eichhorn, ich bin Literaturwissenschaftlerin an der Universität Stuttgart und sitze hier mit
Toni Bernhardt. Herzlich willkommen. Ich bin auch Literaturwissenschaftler an der Universität Stuttgart. Wir haben zusammen diesen Podcast aufgesetzt und kommen heute in die erste Folge. Oder eigentlich in die zweite. Die letzte war ja eine Art Einführung, Hinführung und heute geht's richtig los.
Ja, heute geht es um das erste Thema und wir fangen an mit dem Ereignis, das eigentlich Becher als Dichter sozusagen auferstehen lässt, könnte man sagen. Darüber werden wir gleich sprechen und werden jetzt gleich mal einen kleinen Einblick hören in ein Ereignis aus dem Jahr 1910. Da hören wir jetzt gleich eine Zeitungsmeldung von den Münchner Neuesten Nachrichten, die berichtet, was Becher in diesem Jahr so getan hat.
Eine Liebestragödie spielte sich am Sonntag früh in einer Privatwohnung an der Dachauer Straße ab. Dort hatte am Samstag erst ein etwa 19-jähriger junger Mann, der sich als Obergymnasiast Becher aus München vorstellte und unterschrieb, sich eingemietet, die Monatsmiete sofort bar vorausbezahlt und dann sich wieder aus der Wohnung entfernt. Die Schlüssel hatte er mitgenommen und den Hauswirten mitgeteilt, dass er nachts da schlafen werde. Am Sonntag morgens, 8:30 Uhr, hörten die Hausleute plötzlich zwei Schüsse und als sie daraufhin in das Zimmer des neuen Mieters drangen, fanden sie diesen sowie eine 26-jährige Zigarrengeschäftsinhaberin bewusstlos in ihrem Blute liegend auf. Es wurde sofort die Polizei verständigt, die eine Anzahl von Briefen, die zwischen den beiden gewechselt worden waren, an sich nahm und die Schwerverletzten mittels zweier Sanitätswagen in die chirurgische Klinik verbringen ließ, wo sie noch lebend anlangten. Die Schüsse, welche die beiden anscheinend gleichzeitig auf sich abgegeben hatten, waren auf das Herz gerichtet. In einem am Tische offen liegenden Notizbuch hatten sie eingeschrieben: Wir beide haben beschlossen, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Unterschrift: Becher, Fuchs. Von der Anwesenheit der Fuchs im Zimmer des Becher hatten die Zimmervermieter keine Ahnung. Die Geschäftsinhaberin ist im Laufe des gestrigen Tages noch ihren Verletzungen erlegen.
Also, da kann man in den neuesten Münchner Nachrichten lesen, was da gestern oder kürzlich passiert ist, dass eben dieser junge Mann, dieser Gymnasiast und die Fuchs sozusagen aufgefunden worden sind. Weiß man, wie das wahrgenommen wurde? Also Frau Fuchs ist gestorben, der junge Mann hat überlebt. Wieso ist denn das überhaupt öffentlich relevant?
Naja, es ist zunächst mal erstmal eine Zeitungsmeldung, wie sie so üblich ist. Ne? Was ist gerade passiert? Haben wir ja heutzutage in der Regionalpresse auch irgendwie einen Verkehrsunfall oder sowas. Ne? Also das ist zunächst mal das, was relevant ist. Nun ist dieser junge Mann, um den es hier geht, aber der spätere Dichter Johannes R. Becher, den wir an dieser Stelle natürlich, an dieser Stelle kennt ihn natürlich noch niemand. Der ist ja noch völlig irrelevant, außer vielleicht, dass man irgendwie sagen kann, er kommt aus einer angesehenen bürgerlichen Familie. Also das ist sicher ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Und die Frau, mit der er sich da das Leben nehmen wollte, übrigens ist ihr Name Fuß und nicht Fuchs. Das wird deswegen immer, weil das in dieser Zeitungsmeldung so falsch steht, also die Nachrichten geben das falsch wieder, aber eigentlich heißt sie Fuß. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Naja, und das ist jedenfalls also so ein Skandal, der München im Jahr 1910 erschüttert hat und der auch dann später, als Becher dann Dichter ist in expressionistischen Kreisen, ihm immer so anhängt. Ne? Also das ist einfach dann ein Markenzeichen, mit dem er eine ganze Weile herumläuft.
Wenn man das rekapituliert, also das ist ja durchaus tragisch. Also das sind zwei junge Leute, ein Paar, ein junger Mann, eine junge Frau, die entscheiden oder eins von beiden entscheidet, die scheiden aus dem Leben. Wir beide scheiden freiwillig aus dem Leben. Das ist ja tragisch. Jetzt schon das, also ist eigentlich quasi ein Doppelsuizid oder ein kollektiver Suizid. Wir als Literaturwissenschaftler denken möglicherweise rasch an Kleist, Heinrich von Kleist, der sich mit Henriette Vogel gemeinsam das Leben genommen hat. Hier überlebt der junge Becher, die Frau Fuß überlebt nicht. Also das klingt ja ein bisschen auch wie eine Fiktion.
Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das so an Kleist erinnert. Also der junge Becher ist auch total Kleist begeistert, auch durchaus Hölderlin begeistert. Also das sind so zwei seiner Heroen, als wo er sich dichterisch orientiert aus der älteren Literatur. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass er jetzt ausgerechnet auf dieses Muster zurückgreift. Ne? Und das ist irgendwie auch ganz interessant, überhaupt diesen literarischen Spuren nachzugehen. Also das hat zum Beispiel Rolf Seltmann mal ganz ausführlich rekonstruiert in einem Aufsatz, den wir dann auch in den Shownotes verlinken können, wo er diesen literarischen Quellen nachgeht. Also wir haben einerseits Kleist, der sich mit Henriette von Vogel das Leben nimmt. Weißt du noch mehr über diesen Suizid? Hast du das im Kopf?
Wann sie,
ja,
die fahren dahin, Pistole.
Aha,
das, glaube ich, spielt eine Rolle, dass es die Pistole ist. Irgendwie die Frau, die dem Mann folgt. Ich glaube, das ist auch noch so ein Teil dieses Musters. Der Mann, der initiativ ist, die Frau, die dem Mann folgt. Ich glaube, in dieser Rollenverteilung, in dieser genderspezifischen, darf man das, glaube ich, auch immer sich ein bisschen vorstellen. Es ist ja nicht die Frau, die initiativ zu sein scheint in diesen Vorkommnissen, in diesen Entscheidungen. Nun war es ja bei Kleist das Ende des Dichterlebens, bei Becher ist es der Beginn, das ist ja das Irre. Also es scheint so zu sein, als ob ein dichterisches Leben dadurch beginnt, dass man entscheidet zu sterben.
Ja, das ist hochgradig interessant, ja. Also, wenn ich sage, das ist der Beginn, dann meine ich natürlich erstmal auch diesen Namenswechsel, der danach folgt. Also, Becher hat vorher auch schon gedichtet, allerdings nichts publiziert. Und da hat er ja auch noch seinen eigentlich wirklichen Namen, nämlich Hans, den er da trägt. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn er da Gedichte schreibt, dann schreibt er auch Hans Becher drunter. Und dann, nach diesem Suizidversuch, nachdem er sich dann wieder gesundheitlich einigermaßen hergestellt ist, dann verwendet er plötzlich diesen Namen Johannes R. Becher. Also man kann sagen, dass irgendwie aus diesem Untergang, aus der Asche sozusagen der Phönix, der Dichter entsteht, der überhaupt erst dann derjenige ist, den man überhaupt kennt. Ja?
Der aber nicht geplant war.
Mm-mm.
Geplant war ja tot.
Geplant war der Tod, ja, genau. Das ist ja auch eine spannende Sache. Gucken wir uns gleich nochmal an, wie Becher das auch inszeniert. Bevor wir das machen, wollte ich aber kurz noch was zu den literarischen Quellen sagen. Also wir haben jetzt den Kleist, aber, das weißt du vielleicht auch selbst aus deinen eigenen Forschungen, es gibt ja um 1900 so diese ganz vielen Adoleszenzgeschichten, wo immer irgendwelche Künstlerfiguren vorkommen. Also es sind immer junge Männer, ja, die haben irgendeine künstlerische Begabung, sei es jetzt Literatur oder Musik, und die bringen sich dann meistens am Ende des Textes um oder es kommt zu einem Tod, manchmal auch krankheitsbedingt oder es ist nicht ganz klar, ist es ein Suizid oder nicht, weil sie im Prinzip nicht mit der Gesellschaft zurechtkommen, an der sie scheitern. Das sind meistens so Schulgeschichten. Also das berühmteste Beispiel, was vielleicht die meisten kennen, ist der Hanno Buddenbrook aus Thomas Manns Buddenbrooks. Da ist es ja auch so, dass der in diesem einen Kapitel, ne, da wird so ein langer Schultag geschildert und dann sieht er so langsam dahin, ne, der ist ja auch künstlerisch begabt und kommt eigentlich gar nicht zurecht mit den Anforderungen der Schule. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Also man kann das bei Hermann Hesse in Unterm Rad sehr schön sehen. Da gibt es diesen Protagonisten, der ja ständig auf Schulleistung getrimmt wird. Da ist das Dichtermotiv allerdings der Freund, aber es gibt am Ende eben auch diesen Tod, wo man so schlussfolgern kann, ja, der hat eben nicht in die Gesellschaft gepasst, ne? Da war einfach kein Raum für ihn. Und es gibt einen Roman, der Anfang des Jahrhunderts ganz berühmt war, das ist Emil Strauß' Freund Hein. Also ich habe hier die Aufgabe von 1906 oder 1905, ich glaube, der ist noch ein Jahr vorher erschienen ursprünglich. Jedenfalls, ich gehe davon aus, dass Becher den gekannt hat. Der hat sehr viele Auflagen gehabt. Und da gibt es eben einen Protagonisten, der auch Musiker wäre. Und der Vater verbietet ihm aber das Geigespielen, weil er erst sein Abitur machen soll. Und dann fällt er einmal durch und muss dann die Klassenstufe wiederholen. Und das ist eine wahnsinnige Quälerei. Und am Ende beschließt er eben auch zu sterben. Und was die Parallele zu Becher so deutlich macht, ist einerseits, dass er auch eine Schusswaffe dafür nimmt, bringt sich alleine um, aber mit einer Schusswaffe. Und dann gibt es eine Passage, wo er erst überlegt, wie er das machen soll. Also da überlegt er erst, ob er sich die Pistole an den Kopf setzen soll. Und dann sagt er aber, nee, das ist scheußlich, und setzt sie dann doch aufs Herz, weil es irgendwie ästhetisch schöner ist. Und das ist interessant, weil Becher dann später in seinem autobiografischen Roman, wo diese Szene ja auch vorkommt mit dem Suizid, dann eben so eine ähnliche Passage hat, wo er sagt, oder wo es heißt von dem Protagonisten, ich erinnerte mich zu spät daran, dass man sich am besten in den Mund schießt. Also dieses Motiv des ins Herz Schießens ist hochliterarisch aufgeladen.
An einer anderen Stelle habe ich mich auch noch festgebissen, diese Geschäftsinhaberin. Da ist immer von der Geschäftsinhaberin die Rede. Wir kommen ja noch ausführlich darauf zu sprechen, wer diese Frau war. Die Frau Fuß wird hier in dieser Zeitungsnotiz als Geschäftsinhaberin bezeichnet. Also wir wissen, Johannes Becher, Hans Becher zu diesem Zeitpunkt noch, ist ein junger Gymnasiast, ungefähr 18 Jahre alt. Jetzt hat er da ein Verhältnis mit einer Geschäftsinhaberin in München. Ich stelle mir immer vor, das muss eine etablierte, deutlich ältere Unternehmerin sein. Also ich denke dann in solchen Dimensionen. Also altersmäßig ein Unterschied, auch von der Lebenserfahrung her. Der vielleicht junge, von Unternehmungslust sprühende begeisterte Schüler, was auch immer. Und der hat hier ein Verhältnis mit einer deutlich älteren Frau, die auch, ja, die scheint sehr gesetzt zu sein als Unternehmerin. Ja, das kommt mir immer so eigentümlich vor, dass er sich hier an diese Unternehmerin wirft, sozusagen. Und es ihm auch gelingt, diese gesetzte Unternehmerin in den Tod zu reißen.
Ich weiß nicht, ob die so gesetzt war. Also das hört sich viel größer an, als es, glaube ich, ist. Ich meine, man muss sagen, man weiß nicht so viel über diese Frau. Aber wahrscheinlich ist das eher so ein ganz kleiner Laden, den sie da wahrscheinlich gehabt hat. Und also ich vermute, meine Vermutung wäre eher, Becher hat sich ja in der Zeit auch schon in den Kaffeehäusern in München herumgetrieben, ne, dass das irgendwie so diese Nähe zum Proletariat war oder zu denen, die nicht sehr viel haben, die ihn da auch hingezogen hat. Also er wird sich da auch Zigaretten gekauft haben, aber ich glaube, das wird ihn auch angezogen haben, denn er kommt ja selber aus so einer bürgerlichen Familie, ne, der Vater Jurist. Und da ist ein Interesse da, irgendwie sich mit der Arbeiterklasse oder so zu assoziieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Faktor auch ist, warum er zu dieser Frau gekommen ist. Aber das ist in vieler Hinsicht Spekulation, man weiß das nicht so genau, weil die eben dann stirbt und dann ist über sie eigentlich nicht so viel bekannt, außer dass sie einen Verlobten hatte. Aber ne, wie die genau zusammengekommen sind, das ist alles nicht so ganz klar.
Und vielleicht ja auch ein bisschen der Formel geschuldet dieser Zeitungsnotiz, dass hier eben von dieser Unternehmerin die Rede ist, eben die dann diese Person zu etwas macht, was sie vielleicht nicht war eben. Aber jedenfalls auch so ein aus meiner Sicht ein sehr interessantes Detail, das hier in dieser Figurenkonstellation entsteht. Du hattest gesagt, dass er sich ja auch verabschiedet hat und Abschiedsdokumente hinterlassen hat. Wir können ja mal in ein paar dieser Texte hineinhören.
Unbedingt, ja.
Was folgt jetzt?
Genau, also das ist nämlich der eigentlich interessante Teil, dass Becher diesen Suizid so inszeniert, als wäre das irgendwie ein großes Opfer. Er opfert jetzt sein großes dichterisches Talent, das sich noch gar nicht hat etablieren können, wie in diesen Adoleszenzromanen letzten Endes. Na, das ist die Rolle, in die er hineinschlüpft. Und das sieht man eben schön auch in den Abschiedsbriefen, die er schreibt. Er schreibt einen eben auch zum Beispiel an die Münchner Neuesten Nachrichten. Das heißt, er inszeniert das auch schon selber als Zeitungsmeldung. Ja? Also das ist schon etwas, das ist wichtig, dass ich mir hier das Leben genommen habe. Das ist, also er möchte Öffentlichkeit. Das ist sehr, sehr interessant, wie er versucht, so sein Nachleben sozusagen noch zu steuern. Vielleicht hören wir erstmal diesen Auszug aus dem Brief an die Münchner Neuesten Nachrichten.
Sehr geehrte Redaktion, Ihnen gegenüber, die unzweifelhaft in dieser Affäre auf weite Kreise wirken können, möchte ich betonen, dass ich lediglich in den Tod ging, um ein Menschenleben von einem unsittlichen, im weiteren Sinn, Verhältnis zu retten. Dass ich größte Hoffnung für dieses Leben hatte, können Sie aus einem beiliegenden Briefe Karl Henkels an mich ersehen. Eine höhere Pflicht wollte meinen Tod. Achtungsvollst, Ihr Hans Becher.
Also das ist schon erstaunlich. Also er ging davon aus, dass er tot ist nach diesem Abend, nach dieser Nacht. Und er schreibt den Brief an die neuesten Münchner Nachrichten. Er muss davon ausgehen, dass der ankommt. Er ist tot, man findet ihn tot und in der Redaktion kommt dieser Brief an. Mhm. Jetzt ist es aber anders gekommen. Ja, er macht sich ja lächerlich damit.
Weiß ich nicht, ob er sich lächerlich macht. Ich glaube auch, dass dieser Brief, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der auch, lag der dann einfach herum. Ja? Das heißt, der musste dann noch, hätte noch zugestellt werden müssen. Das heißt, das ist insofern nicht in der Redaktion gelandet. Aber es zeigt, glaube ich, sehr schön, wie er hier versucht, irgendwie so das irgendwie zu nutzen, um ein bestimmtes Dichtermotiv oder ein Bild von sich zu erzeugen. Und das macht er zeitlebens, das werden wir ja noch sehen, wenn wir uns dann mit anderen Phasen beschäftigen, dieser Wille, sich irgendwie zu inszenieren und in eine bestimmte dichterische Tradition zu stellen, der wird hier sehr deutlich. Also auch diese Formulierung, eine höhere Pflicht wollte meinen Tod.
Was ist das für eine Pflicht?
Ja, das ist sehr rätselhaft, ne? Also das kommt auch in den anderen Abschiedsbriefen vor, wo er das so immer mal andeutet. Er sagt ja, er wollte ein Mädchen vor einer unsittlichen Beziehung retten. Da muss man ja vermuten, dass das die zu dem Verlobten ist. Aber was das genau heißt, ist einfach völlig unklar. Also ja, es zeigt irgendwie so diese Selbstwahrnehmung, ich opfere mich für eine höhere Sache auf. Das können wir sehen. Aber von außen betrachtet, jetzt auch ohne genaueres Wissen über das, was da die Verhältnisse konkret waren, wirkt es einfach total seltsam.
Und irgendwie auch, ja, ich muss da fast immer ein bisschen an Schlingensief denken, das Leben als Gesamtkunstwerk, das ist so eine Formel, die mir bei Becher immer wieder ins Auge springt, also der macht es richtig ernst, mit allem macht er richtig ernst und
hier
auch schon buchstäblich todernst. Also, weil das ist ja schon gewaltig, also dem sicher irgendwo erklärbar, zeitbedingt, aber dann auch vielleicht dem jugendlichen Überschwang geschuldet, dass man halt einfach aus Begeisterung beschließt, aus dem Leben zu scheiden. Und das ist heftig, weil das ist todernst. Ich gehe aus dem Leben, weil ich dadurch mich als Person, mich und meine Kunst voranbringen will. Also das ist eigentlich sehr konsequent, sehr radikal, sehr total gedacht. Mhm. Und ich vermute, das wird uns noch öfter begegnen, dieser Ansatz, dieser Anspruch.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, das ist wirklich so charakteristisch, ne? Diese extreme Entscheidung dann für etwas und das dann auch wirklich mit allen Konsequenzen umzusetzen. Ich meine, er hat es jetzt überlebt und dann kann man immer spekulieren, wie zufällig das jetzt ist oder hat das doch irgendwie drauf angelegt, ne? Aber das weiß man halt nicht so ganz genau. Auch das wäre Spekulation. Aber es fällt auf jeden Fall auf, ne? Diese Entscheidung, das gleich so in so großen Kategorien auch zu denken, ne? Das ist nicht einfach nur, das wäre ja auch denkbar, wir können als Liebende nicht zusammen sein oder so. Das ist es ja nicht, sondern es ist die Inszenierung eines frühen verlorenen Dichtertalents. Und er hinterlässt dann auch so eine Sammlung von Gedichten, wo er dann noch schreibt, die sollen dann Karl Henkel, der bekannte naturalistische Dichter, ne, und auch der da viel Einfluss hat, der soll die auf jeden Fall herausgeben unter dem Titel Tänze, Gedichte einer verlorenen Jugend. Von diesen Gedichten gibt es eine Abschrift in der Handschrift der Mutter, das ist auch ganz lustig. Das ist eben das wollte er so haben. Er wendet sich nicht nur an die Zeitung, er wendet sich eben auch an Karl Henkel, an jemanden, der also im Literaturmarkt etabliert ist und der jetzt sozusagen hier den Nachlass dieses jungen, verblühten Dichtertalents herausgeben soll. Aber er wendet sich eben nicht nur an Literaten und an die Zeitung, sondern er wendet sich auch an seine Eltern und an den Verlobten der Frau, mit der er sich das Leben nimmt. Und dieser Brief an den Verlobten, der ist vielleicht auch noch für uns ganz interessant.
Sehr geehrter Herr, dass Ihre Absicht sich nicht verwirklichen ließ, werden Sie erkennen. Es gibt eine Liebe, nennen Sie sie Wahnsinn oder Verrücktheit, die alle Schranken sprengt und da, wo ihr unwiderstehliche Hindernisse in den Weg treten, lächelnd und freudig in den Tod geht. Waren Sie zu kurzsichtig oder zu neidisch, diese irdische Liebe uns zu gönnen, so müssen Sie es jetzt doch. Es war der einzige Weg, das Mädchen vor Unglück und Trübsal zu retten. Geld regiert nicht die Welt. achtungsvollst, Hans Becher.
Das ist ja der Brief an den Verlobten, der Frau Fuß. Kraschberger, glaube ich, hieß der. Hier scheint es ja so zu sein, dass Hans Becher begründet, was er tut, warum er mit seiner Geliebten aus dem Leben scheiden will. Also er möchte einerseits etwas ermöglichen, möglicherweise die Beziehung zwischen ihm und ihr. Und die ist, und das ist nur möglich, um den Preis der Verhinderung der anderen Beziehung. Also die Frau Fuß und der Herr Kraschberger, die sollen nicht zusammenkommen. Und sollen deswegen nicht zusammenkommen, weil die Frau Fuß durch den Herrn Kraschberger ins Unglück getrieben wird. So behauptet er. Was immer das heißt. Genau. Und damit erklärt er, warum er Frau Fuß mit sich in den Tod nimmt, um sie vor ihm, vor Kraschberger zu retten. So scheint das Erklärungsmuster zu sein.
Ja, und dann gibt es ja noch diese seltsame kapitalismuskritische Note am Ende. Ja? Also der Kraschberger, der war Ingenieur, das heißt schon einer, der ein bisschen mehr Geld verdient offensichtlich. Und Geld regiert nicht die Welt. Das ist dann auch so ein Satz. Ne? Also jetzt nehme ich Ihnen diese Frau, weil Sie haben zwar mehr Geld vielleicht, aber ich setze mich hier durch. Ja?
Also, ich bin Dichter, implizit. Ich habe auch was oder habe mehr oder habe was anderes. Geld regiert nicht die Welt. Das ist auch ein spannender Schlusssatz eigentlich dieses Briefes. Geld regiert nicht die Welt. Damit endet der Brief. Also scheint es was anderes zu geben, was dem entgegengesetzt wird. Möglicherweise die Dichtungen seiner.
Ja, höhere Ideale, ne?
Höhere Ideale, genau, wie er im anderen im Brief an die neuesten Münchner Nachrichten geschrieben hat.
Ja, und auch diese Formulierung, es war der einzige Weg, die taucht auch im Brief an die Eltern wieder auf. Vielleicht wollen wir da auch noch kurz reinhören.
Ihr dürft nicht traurig sein. Durch meinen Tod habe ich ein Mädchen vor einem unsittlichen Bündnis gerettet. Es war der einzige Weg. Ich bin ihn gegangen.
Hier kommt ja auch plötzlich so ein moralischer Aspekt dazu. Vor einem unsittlichen Verhältnis gerettet. Das war ja bisher gar nicht so klar geworden, dieser ethische Anspruch, dieser moralische Anspruch. Plötzlich so eine Kategorie wie Sittlichkeit, die würde ich jetzt irgendwie gar nicht vermuten in diesem Zusammenhang. Was soll denn Sittlichkeit sein? Ist das ein bürgerliches Idealkonglomerat oder ist es ein, also fast ein bisschen widersprüchlich zu alledem, denn Sittlichkeit ist ja nun vermutlich oft stark auf Konvention beruhend und hier plötzlich eine Sittlichkeit ins Feld zu führen, klingt ja fast bürgerlich oder klingt sehr bürgerlich, sehr bieder, sehr gesetzt, als ob hier quasi fast der Vater sprechen würde oder eben so väterliche, bürgerliche, biedere Kategorien, die hier ins Feld geführt werden, die Sittlichkeit.
Da ist es vielleicht auch jetzt ein guter Punkt, um so ein bisschen Kontext zu geben und überzuleiten zu dem, was man übers Elternhaus weiß. Ne? Also ich hatte ja schon gesagt, der Vater war Jurist. Aber das Interessante ist jetzt ein bisschen Bechers eigene Schulkarriere. Also ich hatte das für meinen Artikel, den ich neulich geschrieben habe, ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass der ja 4 Gymnasien besucht hat.
4.
Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Das muss man erst einmal schaffen. Eben.
Richtig, ich tue mich auch schwer, sie mir alle zu merken, aber er war jedenfalls erst auf einem Münchner Gymnasium. Und da gab es dann auch immer irgendwelche Schwierigkeiten mit ihm, also mit schwankenden schulischen Leistungen. Das kann man auch in den Zeugnissen sehr gut nachlesen, wo die Lehrer dann immer schreiben, ja, mal entwickelt er sich fort und dann ist er aber wieder zu unaufmerksam und dann ist er versetzungsgefährdet. Er hat auch eine Klasse wiederholt. Und aufgrund dieser schwierigen Situation hat der Vater dann irgendwann entschieden, ihn auf ein Internat zu geben. Da war er, 1,5 Jahre, glaube ich, Das hat aber auch nicht gut funktioniert, da gab es auch Schwierigkeiten. Und dann kam er halt wieder zurück an das Wilhelmsgymnasium nach München. Das ist jetzt eben auch das Gymnasium, an dem er sich befand, als die Ereignisse 1910 dann da stattfanden. Also da war er Abiturient, ne? Und dieser Suizidversuch hat dazu geführt, dass er das Abitur dort natürlich nicht machen konnte. Klar, er war erstmal krank und es hat auch einen riesen Aufruhr erzeugt. Das heißt, die Schule hatte natürlich jetzt auch, die wollten den auch nicht so einfach wieder zurücknehmen. So, das heißt, dann kommt jetzt eine Zeit, wo sich der Vater dafür einsetzt, dass die Schule überhaupt ihm die Möglichkeit gibt, nochmal ein Abitur zu machen. Das wird er dann später in einem Gymnasium in Ingolstadt als Externer nachholen. Aber es gibt eben vor allem aus dem Sommer 1910 gibt es ein Gutachten eines Lehrers, aber es gibt eben auch, und das ist jetzt wichtig, ein Gutachten des Vaters zu diesem Fall. Und das Ziel des Gutachtens ist einerseits ja irgendwie die Schuldfrage zu klären, denn Becher sah sich ja da auch strafrechtlicher Verfolgung eventuell gegenüber, ne, mit diesen Handlungen, aber eben auch jetzt vor allem in der Schule dafür zu sorgen, dass er überhaupt noch seinen Abschluss machen kann. Und dieses Gutachten ist total spannend, weil das sehr viel darüber verrät, wer dieser junge Mann eigentlich ist, der ja diese rätselhaften Briefe hinterlässt, aus denen wir uns eigentlich gar nicht so gut einen Reim machen können. Also da ist es sehr hilfreich, dieses Gutachten des Vaters nochmal zur Hand zu nehmen. In diesem Gutachten erfährt man eben auch sehr viel darüber, wie der junge Becher zum Dichten gekommen ist oder wie das für ihn war. Also diesen Eifer, den man ja sieht, auch in diesen Briefen, da gibt der Vater eben eine Erklärung und die hören wir uns jetzt mal an.
Sein Eifer im Dichten steigerte sich allmählich derart, dass er anfangs des Jahres 1910 selbst davon sprach, das Dichten sei bei ihm wie eine Krankheit, aus der er nicht herauskomme. Er könne nicht anders, wo er gehe und stehe, müsse er dichten. Alles gütliche Zusprechen, alle ernsteren Mahnungen blieben fruchtlos. Er hatte nur die Erwiderung, wenn er nicht mehr dichten dürfe, verliere er allen sittlichen Halt. Die Folge war, dass seine Leistungen in der Schule, abgesehen von Religion und Deutsch, dem er in den letzten Jahren ein auffallend großes Interesse entgegenbrachte, nicht die entsprechende Höhe erreichten. Dass er namentlich im Französischen Rückschritte machte, die veranlassten, ihm seit März 1910 französische Stunden geben zu lassen. Hierwegen kam es allerdings in der Familie mit Rücksicht auf die Nähe des Absolutoriums und den Geldpunkt zu einer ernsteren Auseinandersetzung, wobei er einfach erklärte, er bezahle die Stunden aus seinem Sparbuch. Das Absolutorium werde er machen.
Das ist schon sehr eigentümlich. Das, glaube ich, sollten wir noch einmal rekapitulieren, wie es denn zu diesem Gutachten kommt oder warum es dieses Gutachten gibt. Es ist ja ein Gutachten des Vaters, ist ein sehr elaborierter Text. Ein Jurist schreibt hier über seinen Sohn. Er begutachtet eine Situation, eine Person, ein Psychogramm, wie auch immer. Warum schreibt er dieses Gutachten?
Naja, das, was ich eben schon gesagt habe, dass das Ziel ist, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Lehrerschaft ihm nicht irgendwie jetzt den Weg verbaut, dass er irgendwie kein Abitur mehr machen kann. Das ist der wesentliche Punkt und auf den läuft das am Ende auch zu, wo er dann sagt, ja, wir können doch diesem jungen Mann jetzt nicht seine Zukunft verbauen, ja, weil der sich da verrannt hat in seinem dichterischen Eifer.
Irgendwo scheint mir fast, als ob dieses Gutachten mehr auf den Schutz der Familie oder auf seine eigene, auf die Reputation des Vaters bedacht ist, als um den Sohn Hans. Also die Interessen sind ja sehr, sehr gemischt hier. Mhm. Es gibt einerseits möglicherweise den Anspruch des Vaters, den Sohn aus dieser verworrenen Situation zu reißen, irgendwie auf eine Bahn zu bringen, dass er doch auch noch eine einigermaßen gangbare Karriere vor sich hat. Aber dann steht ja immerhin auch der Ruf und das Image der Familie auf dem Spiel und sein eigener. Jetzt bin ich mir bei diesem Gutachten immer nicht ganz sicher, wen will er denn da retten? Sich, seine Familie und oder den Sohn Hans?
Ja, da hast du recht, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also es geht natürlich schon auch um seine Reputation, um seinen Ruf. Und irgendwo habe ich auch gelesen, der Vater hat ja relativ gut immer Karriere gemacht und danach gibt es eine Pause, wo er relativ lange nicht weiter aufgestiegen ist. Also das dürfte sich schon zumindest nicht vorteilhaft ausgewirkt haben. Und es ist auch so, dass die Familie, die wohnt ja die ganze Zeit in München in derselben Wohnung und infolge dieser Ereignisse ziehen die dann als einzige Mal um. Also das heißt, das hat schon große Wirkungen auf diese Familie, ja. Natürlich ist das auch eine Frage der Rettung der Familienehre oder des eigenen Berufs. Aber ich glaube, trotzdem hat man es nicht so ganz leicht in dieser elterlichen Rolle an der Stelle.
Mit diesem Sohn sicher nicht. Also der hält die Eltern auf Trab, so hat man das Gefühl. Also dann auch 4 Gymnasien, also das muss ein nicht handzahmes Kind gewesen sein, dieser kleine Hans.
Nein, und man merkt es ja auch an dieser Passage, die wir eben gehört haben, ja, also diese Dichterbegeisterung, wo der Vater dann schreibt, das Dichten war bei ihm wie eine Krankheit, ne? Er kann das nicht mehr lassen. Also das hat so Suchtcharakter, ja, und das sagt ja auch viel über die Psyche dieses Menschen, der da beschrieben wird, nun ist die Perspektive des Vaters, aber ich glaube, da ist was dran, ja, oder ich glaube, er schafft es schon ganz gut, das zu beschreiben, wenn man so weiß, wie es mit Becher weitergeht, ich glaube, da ist was dran, also dieses sich hineinziehen lassen in eine Tätigkeit oder ein Ideal, das macht er später beim Politischen ja genauso, dass er sich da so reinschmeißt und dann so nichts anderes mehr machen will oder auch nichts anderes mehr machen kann.
Und auch die Pathologisierung des Schreibens, also das finde ich auch total spannend, was ja auch so ein klischeehaft großbürgerlicher pessimistischer Blick ist, also es findet sowas wie eine Pathologisierung des Schreibens statt. Der Sohn sei krank, weil er schreibt. Es kommt dann dieses Suchtverhalten noch dazu im Schreiben, er kann gar nicht mehr aufhören. Also über diese Pathologisierung des Schreibens erklärt er das weitere Verhalten und den Fortlauf der Geschehnisse zum Teil.
Ja, er erklärt ja auch überhaupt die Kausalität. Dann sagt er ja an der einen Stelle noch, der junge Becher war so begeistert von seinem eigenen Dichtertalent und so überzeugt davon, dass er natürlich dann auch andere Leute angeschrieben hat, um Protektion zu bekommen. Also insbesondere Karl Henkel hat er angeschrieben und Richard Demel, damals ein großer verehrter Dichter. Und dann ist es Demel, laut dem Vater, der so mehr oder weniger durch seine Antwort dazu geführt hat, dass Hans Becher diese junge Frau kennengelernt hat. Also das ist so ein bisschen die Kausalität, die er herstellt. Vielleicht hören wir uns die Stelle aus dem Brief oder aus dem Gutachten hier auch nochmal an.
Er selbst hielt auf seine Dichtungen sehr viel. Dieses Selbstbewusstsein steigerte sich aber allmählich in höchst bedenklicher Weise und artete in eine Art Größenwahn aus. Er stellte sich neben Schiller und Goethe, sprach verächtlich von der älteren Schule unter überschwänglicher Begeisterung für die Dichter der neueren Schule, suchte schriftlichen und persönlichen Verkehr mit den bedeutenden neueren Dichtern, wollte sie gegen Angriffe anderer öffentlich verteidigen, nannte sich ihnen gegenüber selbst schon einen Dichter und so weiter. Vergleich die Briefe an Demel und Henkel. Gar oft wurde ihm zu Hause gesagt, dass seine Ansichten Größenwahn seien, dass er sich Handlungen anmaße, die seinem Alter und seinem Können nicht entsprächen. Er glaubte aber immer, man missgönne ihm sein Talent, man könne nicht leiden, dass er ein berühmter Dichter werde.
Es hört sich schon sehr zum Teil amüsant eigentlich an. Ich bin auch beeindruckt von dieser Geschliffenheit der Sprache in diesem Vatergutachten. Also man merkt, es ist ein erfahrener Jurist, der hier schreibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr ziseliert, sehr geschliffen, auch in der Argumentation. Und es hat fast was Komödiantisches, wenn man dem so zuhört und wenn man sich diese Abendessen in Familie Becher vorstellt, wo vermutlich der Sohn eben darüber realisiert, eben größer oder mindestens gleich wie Schiller und Goethe. Auch diese Dichotomie zwischen alter Schule und neuer Schule, das finde ich so interessant, die der Vater wahrnimmt, also der junge Becher, der progressiv, innovativ, modern, also tabula rasa mit allem Gewesenen. Wirklich eine sehr, sehr detaillierte, sehr aufschlussreiche Schilderung.
Ja, also ich finde auch, das ist, und ich glaube, das sagt auch sehr viel über, also man kriegt schon, es gibt ja später dann so viele Darstellungen, wir werden noch ein bisschen darauf eingehen, in den literarischen Texten von Becher, die so den Vater-Sohn-Konflikt konstruieren, ne? Und dann kommt der Vater halt immer als Repräsentant des Alten heraus, später sogar auch als Repräsentant der Kaisertreue, die irgendwie zum Nationalsozialismus führt und so weiter. Also da ist immer so der Bad Guy, ja. Und wenn ich dieses Gutachten lese, bei allen Interessen, die dann natürlich der Vater auch noch hat, man hat doch den Eindruck, der Vater kannte seinen Sohn besser, als der Sohn das später wahrhaben wollte. Also ich tendiere an manchen Punkten wirklich dazu, dem Vater zu glauben, weil es einfach sich tatsächlich auch von der Quellenlage so zeigt, ne, dass der so drauf war.
Wir haben auch die Stelle mitgebracht, wo es um Demel geht, wie Demel auf die Dichtungen von Hans Becher reagiert hat.
Richard Demel hatte ihm im November 1909 nach seinen Aufzeichnungen über das Gespräch zwischen den beiden unter anderem auch den Rat erteilt, sich unter seinen Altersgenossen einen Freund, Mann oder Frau zu suchen, die seine Begeisterung teilen. Sein Freund, ein Oberrealschüler der letzten Klasse, hatte für seine Dichtungen kein besonderes Interesse. So führte ihn jener Rat offenbar zu dem Mädchen, Franziska Fuß, das sein Verhängnis wurde.
Also das sieht jetzt so aus, als wäre Frau Fuß der ungünstige Ersatz für den Gefährten gewesen, den Demel dem kleinen Hans Becher geraten hat, so erklärt es der Vater. Und dann hat das Verhängnis seinen Lauf genommen.
Ja, genau. Also es muss irgendjemanden geben, der oder die dann irgendwie ihn begleitet und ihn unterstützt. Und auch die Stelle ist tatsächlich komödiantisch, ne? Oder fast schon komödiantisch. Ja, dann hat er einen Freund, aber der Freund hatte leider kein Interesse an diesem Thema.
Der Mann, der kein Interesse an der Dichtung hat. Also ist interessant, genau. Ja, die Frau, die offensichtlich Interesse hat. Also auch diese, ich finde, dass auch die Geschlechterverhältnisse hier wieder sprechend sind und bezeichnend.
Ja, ich meine, das ist ohnehin, darüber werden wir auch noch vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen tiefer sprechen, aber der muss ja auch eine unglaubliche Ausstrahlung für Frauen gehabt haben. Er hatte ja relativ viele und man kann sich vorstellen, dass er dann so als schwärmerischer Dichter, ne, irgendwie hat das was sehr Anziehendes offensichtlich auch gehabt für die Frauen. Kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Faktor hier schon ist, der am Wirken war.
Der deutlich jüngere Mann, aha, der etwas gesetzteren Frau gegenüber eben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so gewirkt haben könnte.
Ja, genau. Und überhaupt diese höheren Ideale, wir hatten jetzt auch schon wieder das Stichwort Sittlichkeit, das war vorhin am Anfang irgendwann, ne? Und dann eben diese großen Ideale, wir haben ja in den Briefen schon gesehen, dass er sagt, ich opfere mich für eine größere Sache. Also das ist natürlich Märtyrertum. Und entsprechend sagt der Vater auch, er hat ein Interesse für Märtyrertum.
Gleichzeitig mit den Größenideen hatte sich bei Hans Becher allmählich ein auffallendes Interesse für Märtyrertum entwickelt. Die unglückselige Ferrer-Bewegung war für ihn ein gefährliches Gift, das seinen Geist durch und durch zerfraß. Immer und immer kam er zu Hause wieder auf sie zurück, konnte nicht verstehen, dass so bedeutende Menschen sich ihr anschlossen, wenn sie nicht begründet sein sollte. Alles Aufklären zu Hause nützte nichts. Er beschäftigte sich auf einmal viel mit Andreas Hofer, dessen Heimat er im Sommer 1909 aufgesucht hatte. Das Studium der Emilia Galotti und der Antigone gab seinen Ideen neue Nahrung. Sein überanstrengter und verwirrter Geist vermochte nicht mehr hier das wirklich Große und Wahre zu erkennen.
Andreas Hofer kommt hier auch vor. Das finde ich ja auch sehr, sehr interessant und sehr bezeichnend um 1910.
Wer war das?
Andreas Hofer ist eine sehr problematische Figur der Tiroler Geschichte, Widerständler gegen Napoleon, gegen bayerische Besatzung, in der Grafschaft Tirol in den 1800er Jahren, 1809 dann zum Tode verurteilt und erschossen in Mantua. Andreas Hofer hat eine sehr interessante Rezeptionsgeschichte im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte erfahren. Einerseits hat er den Ruf eines Freiheitshelden, der sozusagen aus dem Volk heraus, aus einem bäuerlichen Kontext gegen Obrigkeit rebelliert. Andererseits ist er sehr deutlich anti-aufgeklärt, hochgradig katholisch und klerikal. Also bedient er auch so einen katholisch-klerikalen anti-aufklärerische Haltung. Und spannend an dieser Figur ist, dass, also er kommt aus dem Passaiertal, das ist ein Seitental bei Meran in Südtirol. Da ist Becher offensichtlich hingefahren. In
Familienurlaub oder so, ja, wahrscheinlich.
Ja, oder alleine oder Familienurlaub, genau. Ist ja eigentlich ein klassisches Ausflugsziel im 20. Jahrhundert, dass man nach Meran fährt, nach Schenna, um dort den Urlaub zu verbringen. Und die Rezeption dieser Person durch die letzten zwei Jahrhunderte ist sehr spannend. Er war erst einmal einige Jahrzehnte vergessen und kriegt dann ab der Mitte des 19. Jahrhunderts aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr viel Zuspruch, sehr viel Interesse entfacht sich an ihm. Einerseits verkörpert er das klischeehafte, kernige Tirolertum, dieses Bergmenschentum, die alle ganz fröhlich, fidel und lustig über die Berge springen. Das bedient den aufkommenden Tourismus im 19. Jahrhundert. Interessanterweise wird Andreas Hofer gerade in England auch sehr stark rezipiert und thematisiert. Dann bedient er sämtliche Entwicklungen im Zuge der nationaler Bewegungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dafür kann er auch gut herhalten, also weil er natürlich die Idee einer Nation bedienen kann, und dafür eignet sich diese Figur. Und damit haben wir eigentlich einen Andreas Hofer um 1900, in der Zeit, wo Hans Becher ihn wahrnimmt, der in Mitteleuropa, in Europa, in sehr unterschiedlichen Kreisen, aus sehr unterschiedlichen Gründen sehr präsent ist. Deswegen erscheint mir das wirklich bezeichnend, dass er neben Ferrer eben auch Andreas Hofer hier so stark macht. Und natürlich kann er auch als Märtyrer gelten, der gebeugte Andreas Hofer, der sich dann der französischen Besatzung beugen muss und erschossen wird. Also damit ist er eigentlich der Prototyp des Märtyrers in diesem Zusammenhang.
Ja, der eben so der Aufständige, der aufbegehrt gegen die Konventionen oder die gesellschaftlichen Bedingungen, ne, und dann auch aus so einem katholischen Kontext. Ich glaube, das sind die Sachen, die für Becher sehr anschlussfähig sind. Ja, also das Katholische merken wir jetzt hier noch nicht so, aber das kommt dann in seinen späteren Dichtungen, dann so in den 10er Jahren, immer stärker heraus. Der kommt ja selber aus einem protestantischen Haushalt, hat aber dann über die Dichtung so einen starken Bezug zu katholischer Motivik. Und insofern, glaube ich, ist das auch noch ein Punkt, der das irgendwie für ihn attraktiv macht, ne? Also irgendwie so eine Figur, die ausbricht aus den Konventionen, die was opfert für ihre Ideale, ja, und dann dafür gerichtet wird. Das ist so ein Motiv, das ihn, glaube ich, sehr, sehr fasziniert.
Ja, und es wird dann auch noch spannend zu sein, dass wir werden vielleicht auch noch drauf stoßen, ob und inwiefern der Andreas Hofer dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Bildungspolitik der DDR auch eine wichtige Rolle spielt. Andreas Hofer wird dort immer wieder genannt als eines der zwei, drei, vier internationalen Exempel eines proletarischen Freiheitshelden. Also Andreas Hofer, der Bauer ist und eben von unten her eine Revolution in Gang bringt. Er hat tatsächlich Kriegsgeschehen, er hat Schlachten ausgelöst zwischen den Tiroler Bauern, die mit Sensen bewaffnet und bewehrt gegen die französischen Truppen, die mit modernen Waffen ausgestattet waren, kämpfen. Es gab tatsächlich heftige, schwere Gefechte in der Gegend um Innsbruck, die Andreas Hofer ausgelöst hat, geleitet hat. Er hat es ja selber dann immerhin zur Autorität in Tirol gebracht, zu einer Art demokratisch legitimierter Landesvertretung. Also aus vielen anderen Gründen wird Andreas Hofer in der DDR-Bildungspolitik eine interessante Figur. Und da wäre möglicherweise dann zu sehen, ob und wie Becher das dann favorisiert hat oder mit installiert hat.
Das ist eine interessante Frage, das sehe ich schon. Da müssen wir irgendjemand eine Doktorarbeit drüber schreiben lassen.
Über Andreas Hofer gibt es schon sehr viele
Forscher. Vielleicht nicht den Becherbezug, das
nein,
weiß ich nicht.
Nein, den noch nicht, ganz sicher nicht. Das wäre noch unter Umständen zu vertiefen, genau, von der Becherseite mal auf diese Figur des Andreas Hofer zu blicken.
Aber das ist spannend, weil dann trotz dieser ständigen Umschwünge und Wechsel, ne, das wieder anders Motiv, da dann eine gewisse Kontinuität dann da ist. Ne? Vom frühen Becher, der noch niemandem bekannt ist, der einfach nur ein junger Mann ist, der noch in seiner Familie wohnt, der aber schon Interessen hat für solche Figuren, die dann eben genau in diese Richtung sich eignen. Ne? Irgendwie der Aufstand der Unterdrückten, so dieses Motiv. Das ist schon sehr stark offensichtlich. Und offensichtlich lässt sich aber Becher oder sieht sich Becher selbst als jemand oder inszeniert sich als jemand, der in diese Gruppe hineingehört, ne? Der eben auch zu den Unterdrückten oder den Außenseitern gehört oder gehören will.
Spannend ist ja auch, dass man beobachten kann, dass möglicherweise, das wird alles noch näher zu beleuchten und zu untersuchen sein, aber dass wir doch jetzt hier in München um 1910 so Aspekte, Themen, Motive finden, die sich dann ein ganzes Jahrhundert oder eben durch sein ganzes Leben dann möglicherweise weiterverfolgen lassen können. Und so gesehen merke ich immer deutlicher, wie diese Formel, die du ins Feld geführt hast, die Geburt des Dichters aus diesem gescheiterten Suizid heraus, also der Becher, der geboren wird als Dichter, als öffentliche Persönlichkeit, der sich einen neuen Namen gibt, der jetzt vom Hans zum Johannes wird, der weiß, wer er ist, dass er ungefähr neben Goethe und Schiller zu stehen kommen müsste. Der ist ja auch ein Emanzipationsversuch, ein Etablierungsversuch vor dem Vater, vor der Familie, vor Konventionen. Und es ist wirklich spannend, dass 1910 gewissermaßen dieser fiktive Geburtsmoment dieser Person sein kann.
Ja, genau, diese Emanzipation, und wir hatten über den Namen Johannes ja letztes Mal schon kurz gesprochen. Das hat auch so was Prophetenartiges, ne? Also diese Idee des Dichterpropheten, wie man sie ja bei George noch findet, die hat auch einen großen Einfluss jetzt hier. Das ist nun gerade, dass er wird eben nicht revolutionär, er wird Dichter. Zumindest an der Stelle, ne? Und das ist dann schon interessant, dass das dann seine Lösung ist, um irgendwie in diese Schiene hineinzukommen.
Wir haben noch ein Zitat mitgebracht aus dem Gutachten des Vaters, das wir jetzt hören. Da geht's.
Ja, da geht es wieder eher um die psychische Beschaffenheit des jungen Hans Becher. Deswegen habe ich auch gedacht, ich suche das nochmal raus, weil es irgendwie ganz interessant ist, wie der Vater das so beschreibt, was für ein innerer Leidensdruck da offensichtlich auch damit verbunden ist.
In seinem Inneren tobten aber harte Kämpfe und nagten an seiner weichen Seele. Denn Hand in Hand mit dem Zunehmen seiner Dichtergrößenideen ging eine auffallende Verweichlichung seiner Person in physischer und psychischer Hinsicht. Sie zeigte sich nicht bloß in Äußerlichkeiten und Eitelkeiten, sondern besonders auch darin, dass sein Sinn für körperliche Übungen wie Schwimmen, Turnen, Radeln, Marschieren ganz erheblich nachließ. Eine Schlaffheit kam über ihn, der von den Eltern mit allen Mitteln begegnet werden wollte. Wie er vor dem leidenschaftlich sich für Wettspiele interessierte und noch leidenschaftlicher das Schwimmen betrieb, ebenso leidenschaftlich liebte und dichtete er jetzt.
Das ist spannend. Auch hier die Pathologisierung spielt hier eine wichtige Rolle, also die jetzt auch konkretisiert wird, also die Schlaffheit, die körperliche Schwäche, die Abwendung von sportlicher Ertüchtigung, Verweichlichung, Erschlaffung. Also sehr spannende, sehr bezeichnende Stichworte, die in einem ganz anderen Kontext Jahrzehnte später dann zu antijüdischen und antisemitischen Topoi werden. Mhm. Auch das ist, finde ich, sehr interessant. Das sind genau diese Muster, die dort dann verwendet werden.
Ich finde das spannend, was du sagst, Weil mir das auch auffällt, dass der Vater natürlich die Abkehr, also offensichtlich war Hans Becher vorher sehr sportlich aktiv, und dass er die Abkehr davon jetzt so als Problem betrachtet, ne, als Verweichlichung. Das ist ja ein häufiger Topos in der Zeit. Nicht nur ein antisemitischer später, sondern es ist einfach auch, ne, der Mann Dekadons, muss halt hart und gestellt genau, ja, sein ja. und so. Also man merkt so diesen militaristischen Gestus einerseits. Ich kann allerdings schon der Pathologisierung insofern was abgewinnen, als das halt auch wieder so ein charakteristisches Muster ist, was man beobachten kann. Da hat er offensichtlich also in den Jahren davor exzessiv Sport gemacht und dann wechselt sein Interesse und er macht nur noch exzessiv Dichtung. Ja, und das sehen wir halt immer und immer wieder, diese Umschwünge dann von einem Extrem ins andere. Also der Vater sieht das jetzt so als eine Entwicklung, weg vom Körperlichen hin zum Geistigen. Ich würde es eigentlich eher als eines von vielen Beispielen sehen, wo das hin und her schwankt.
Hochspannend. Jetzt haben wir sehr ausführlich diesen ersten Suizidversuch besichtigt, beleuchtet, der sicher viel Grundverständnis mitgeben wird für das Verständnis von Weiterem. Und an der Stelle verabschieden wir uns, Toni Bernhardt und
Christine Eichhorn.
Und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt. Thank you.